Wir wissen, dass die Zustände in den Himmelswelten vergänglich sind. Auch wenn sie Äonen und Billionen und Trillionen von Jahren dauern, eines Tages sind sie zu Ende. Gibt es nun in der Buddha-Lehre einen ewigen Zustand? In der Buddha-Lehre gibt es in der Tat ein Wort für ewig, nämlich für den Nibbana-Zustand als den ewigen Zustand, nämlich das Wort Duam. Versteht man darunter ein Dasein in aller Zeit? Nein, denn ein Dasein in aller Zeit gibt es nur innerhalb des Kreislaufes der Wiedergeburten. Reine Ewigkeit aber ist ein Zustand in keiner Zeit. Der Buddha nennt ihn Nibbana. In den Psalmen der Mönche und auch sonst wird es zurückgeführt auf Nis und Vana. Das schreibt der Mathera in den ewigen Fragen. Dabei entspricht Nis unserer Vorsilbe Los und Vana ist gleich Wunsch. Demnach bedeutet Nibbana in seiner wörtlichen Bedeutung Wunschlosigkeit. Ist das nämlich sehr wichtig, diese Dinge zu wissen. Da fragt man sich auch, wieso ein Mensch dann auf eine nihilistische Deutung überhaupt kommen kann. Und wie gesagt, diese Erklärung ist nicht von Mahatera, sondern Sie finden sie in jedem Pali-Dictionary drinnen. Das ist also die wörtliche Bedeutung von Nibbana. Was verstand man zu des Buddha-Zeiten unter dem Nibbana? Was verstanden die Brahmanen und die Menschen, die zu dem Buddha kamen? Was verstanden die unter dem Nibbana? Es ist das nämlich, finde ich, sehr wichtig, um zu sehen, was die Menschen damals darunter verstanden. Immer ein Zustand des Glückes, des Wohlseins, des Befriedetseins. Das war die eindeutige Auffassung von Nibbana. Ein vorübergehendes Schweigen der Wünsche. Was verstand man zu des Buddha-Zeiten unter dem Nibbana? Der Inhalt des Wortes war vielseitig. Neben höchster Seligkeit und tiefstem Frieden bedeutete es gleichermaßen vollkommene Sicherheit, Wohlbefinden, Glück und Erlösung. Bereits vor dem Erscheinen des Buddha war es in der vedischen Periode ein vielgebrauchter Ausdruck. Als Symbol eines vollkommenen Wohlseins war es in breiten Kreisen des Volkes geradezu sprichwörtlich geworden. So erklärte der Pilger Magandia im Verlaufe eines Gespräches mit dem Buddha, indem er sich behaglich über die Glieder strich, dass er jetzt schon das Nibbana besitze. Gesundheit ist das höchste Gut, Nibbana höchste Seligkeit. Ich bin jetzt, O Gotamo, gesund und wohl, nichts fehlt mir. Sie sehen ja, der Mahatera vertrat den Standpunkt, dass die Buddha-Lehre die Krönung der Upanishaden ist. Und infolgedessen ist es ja sehr wichtig zu wissen, was diese Menschen unter dem Nibbana verstanden, während der moderne Buddhismus sehr oft, und zwar sehr häufig, die Buddha-Lehre in vollkommenem Gegensatz stellt zu den Upanishaden und die sagen, sie hat überhaupt nichts gemein. Der Buddha wäre völlig anders als die Upanishaden und der Mahatera im Gegensatz, der sagt, sie ist die Krönung der Upanishaden. Weil natürlich die Leute mit dem damaligen Nibbana-Begriff schon nichts anfangen konnten. In welcher Bedeutung nahm der Buddha das Nibbana? Der Buddha übernahm die Nibbana-Vorstellung als eine dem damaligen Menschen klar sichtbare Wirklichkeit. Aber er reinigte sie von allen Attributen, die der Erscheinungswelt entnommen waren, und zeigte sie als einen reinen, fleckenlosen, durch nichts getrübten, leuchtenden Diamanten. Nibbana ist der Kern des heiligen Lebens. Nibbana ist Zweck und Ziel. In erster Linie war Nibbana für den Buddha der Zustand vollkommener Wunschlosigkeit gegenüber der Persönlichkeit und damit gegenüber der ganzen Welt. Nach Vertreibung des Durstes spricht man von Nibbana. Die Ausrottung des gierigen Wunsches nach Körper und Geist, das ist die Leidensvernichtung. Aber diese Schau war nur die eine Seite des großen Erlebnisses des Nibbana. Die andere war der daraus folgende große Friede, der sich auf den Erlösten senkte, die ewige Stille, die ewige Ruhe, deren er jetzt schon teilhaftig wurde. Wenn die heilige Watto erklärt, sie sei zum höchsten Frieden vorgedrungen. Die heilige Rohini, das Beglückende des Nibbana preist. Und Sariputta, der Größte nach dem Buddha ausruft, Seligkeit, Seligkeit ist das Nibbana. so sprechen alle nur das aus, was sie erfuhren, als sie den Nibbana-Zustand erlebten. So ist der Nibbana-Zustand bereits bei Lebzeiten zu verwirklichen. Mit den Beilegungen behaftet der Nibbana-Zustand, den der Heilige schon zu Lebzeiten hat, und das Parinibbana ist der Zustand des Nibbana nach seinem körperlichen Tode, also nach dem Zerbrechen der Beilegungen. Darum heißt ja das Sutta, wo der Tod des Erhabenen geschildert wird, das Sutta vom Parinibbana, des Vollendeten, das heißt vom Eingehen des Buddha in das vollkommene Nibbana-Zustand, in die Nibbana-Sphäre eigentlich. Und dann kommt nun ist noch ein etwas aufgetaucht. Sie sagen, das Nibbana ist nur von einem Mönch, das vollkommene Nibbana nur von einem Mönch zu verwirklichen. Der Buddha sagt, zwischen einem Weltmenschen, der im Hause lebt und der in der Todesstunde frei wird von Anhaften, und einem Mönche, der das Nibbana erreicht hat, ist kein Unterschied. Also es ist ohne weiteres möglich, dass auch einer, der im Hause lebt, das vollkommene Nibbana in der Todesstunde erreicht. Da muss er natürlich nur mehr den letzten Schritt machen. Nicht? Das ist ohne weiteres möglich. Ich persönlich sage Ihnen offen, ich halte es ohne weiteres für möglich, dass der Mahatera in der Todesstunde das vollkommene Nibbana sogar erreicht hat. Ja. Möglich halte ich es. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich halte es für möglich. Warum sollte das ein Mensch, der sagen wir, bereits ein einmal wiederkehrender oder ein nie wiederkehrender ist, warum soll der nicht in der Todesstunde, wenn er wirklich alles lassen kann, nicht wahr, nicht tatsächlich diesen letzten Schritt tun? Also insofern ist es ohne weiteres möglich. Kann mir jemand eine Stelle sagen aus dem Kanon, wo der Buddha schildert, inwiefern man das Nibbana bei Lebzeiten bereits verwirklicht? So ist der Nibbana-Zustand bereits bei Lebzeiten zu verwirklichen. Ja, wenn man Brahmane das Verlangen nach einer Persönlichkeit verloren hat, den Hass verloren hat, die Verblendung verloren hat, dann denkt man nicht mehr, was einem selbst und dem anderen Harm verursachen könnte. Auch empfindet man kein geistiges Leid, keine geistige Bedrückung mehr. So, indem man all das in sich verwirklicht sieht, ist das Nibbana klar sichtbar, jederzeit zugänglich, lädt es ein, komm und sieh, ist Führer, können Weise es in sich selbst erleben. Ja, der Meister erklärt von einem Vollendeten, er sei schon zu Lebzeiten zu einem Seher des Nibbana geworden und kann als ein allzeit konzentrierter Jünger sein eigenes Nibbana erkennen. Interessant ist hier, da heißt es, wenn man Brahmane, das Verlangen nach Persönlichkeit verloren hat, den Hass verloren hat, die Verblendung verloren hat, dann denkt man nicht mehr, was einem selbst und dem anderen Harm bringen könnte. So, indem man das in sich verwirklicht sieht. Sind das nicht die göttlichen Zustände? Ist ja nicht das, was wir gestern gesagt haben? Er hat die vollkommene Güte, die vollkommene Freundschaft gegenüber den Lebewesen verwirklicht, zugleich aber den vollkommenen Gleichmut gegenüber der Persönlichkeit und den Sinnenfreuden. Und so ist das Nibbana sichtbar, das erlebt man. Ja, ich habe überhaupt den Standpunkt, dass auch das Nibbana nicht etwas ist, was plötzlich über den Menschen kommt, sondern wie alles Große, klein anfängt. Der größte Fluss fängt mit einem kleinen Rinnsal an. Das stärkste Gewitter fängt mit einer kleinen zusammenballenden Wolke an. So fängt auch das Nibbana als Zustand höchster Wunschlosigkeit, als ein Zustand der Vollendung der vier göttlichen Zustände, ganz klein an. Und wenn Sie irgendwie merken, den Wunsch habe ich verloren, diese Gier habe ich verloren, dann sind Sie insofern schon ein bisschen aufgewacht aus Ihrem schweren Traume, ein bisschen wunschlos geworden. Und man erlebt doch zugleich mit jedem Wunsch, mit jedem Willen, den man los wird, erlebt man doch schon, wie schön ist das, dass du das jetzt losgeworden ist. Das ist vielleicht auch die Schönheit des Alters, möchte ich sagen. Wenn es zurücksieht, wenn ich auf meine Jugend schaue, diese Sturm- und Drangperiode, die der Mensch hatte, war das schön? Nein. Ich bin so froh, dass das alles los habe und hoffentlich für alle Ewigkeit los habe. Ist das schön? Das ist auch eine gewisse Wunschlosigkeit, die da schon im Kleinen dann in einem reifen Alter erreicht wird. Ja. Und das kann jeder erreichen, wenn irgendein Wunsch, der ihn vorher gequält hat, auf einmal zum Schweigen kommt. Es ist wirklich, der Herbst ist an sich die schönste Jahreszeit. Der reifende Trauben ist ein schöner Herbst, es gibt nichts Schöneres. Und es ist auch der Herbst des Lebens, kann, wenn man sich darauf vorbereitet hat, die schönste Zeit seines Lebens. Weil der Tod ist ja dann eigentlich nur ein guter Freund mehr. Er hat ja seine Schrecken verloren. Man weiß, er ist der Übergang, wo man diesen miesen Körper ablegen wird, um mit einem neuen Apparat ausgerüstet den Weg weiter nach Nibbana zu werden. Was soll da dabei sein? Es ist an sich eine schöne Zeit, wer den Weg mit der Buddha-Lehre geht. Wir haben ja auch gestern gerade über die göttlichen Zustände gesprochen und sie sind eigentlich dasjenige, wo das Glück in der Lehre schon am Anfang kommt. Denn indem ich die Freundschaft den anderen entwickle, mache ich mich ja selber glücklich. Komme ich ja selber zur Harmonie. Also da spüre ich auch schon das Glück, auf dem rechten Wege zu sein. Ist der Nibbana-Zustand vorstellbar, auch wenn man ihn selbst noch nicht erreicht hat? In jedem kleinen Glück der Wunschlosigkeit ahnt man schon, wie herrlich das sein muss, vollkommen wunschlos zu sein. Aber es dreht sich hier um, ob man das Nibbana beschreiben kann, auch wenn man es selbst, also das vollkommene Nibbana, noch nicht erlebt hat. Denn irgendwie muss man es ja beschreiben können, denn sonst wäre es auch wieder so, man kann ja, wie der Buddha sagt, nicht eine schönste lieben, die man nie gesehen hat. Man weiß nicht, ob sie braune Haare hat oder blonde, also irgendwie muss ich ja ein Bild bekommen, ob dieses Nibbana etwas ist, was ich überhaupt erstreben kann, diesen Endzustand. Kann man es nun irgendwie schildern? Man muss sich den Frieden vorstellen können. Man muss sich das Glück des Friedens vorstellen können. Und zwar sehr lebendig vorstellen können. Denn es ist nur der ein Sotapanno, der sich auf das Nibbana zu freuen vermag. Also das ist für mich überhaupt die beste Definition, die es gibt. Denn wenn ich sage, ein Sotapanno muss die drei Fesseln verloren haben, den Glauben an Persönlichkeit, das Hangen an Zeremonien und Gebräuchen, den Zweifel, gut, das kann ich mir noch wirklich einbilden. Ich hätte es verloren. Aber ob ich mich freue, mit dem ganzen Kraft meines Herzens, dass ich den Weg nach Nibbana gehe, ich glaube nicht, dass ich da ein Mensch vor sich selber täuschen kann. Das glaube ich nicht. Und Sie sehen, freuen kann ich mich aber auf etwas nur, wo das Ziel, das Nibbana, sehr lebendig vor meinen Augen steht. Nämlich eben als den großen Frieden, den ich im Kleinen erleben muss. Ich muss jetzt schon zu einem friedvollen inneren stillen Verweilen kommen. Und dieses Glück erleben, und dann sage ich mir natürlich, wenn ich jetzt immer in einem gewaltigen Frieden wäre, wie herrlich muss das sein, wo mich nichts mehr quälen würde. Also diese Vorstellung muss schon sehr lebendig sein. Denn wir sind Wesen, die das Glück begehren und das Leid verabscheuen. Welcher Weg aber gibt mehr Glück als der Weg der Entfaltung, der Freundschaft zu den Lebewesen? Ich muss immer wieder darauf kommen. Welcher Weg macht denn glücklicher? Gibt es gar keinen anderen, der glücklicher machen würde. Denn es ist am Anfang wirklich ein Durchströmen des Glücksgefühles. Schon wenn ich mir so vorstelle, ich sitze da, du hast die Buddha-Lehre gefunden, du bist in der Äonen deiner Weltenwanderung jetzt zur Buddha-Lehre aufgetaucht. Es ist, als ob mich direkt ein Glücksgefühl durchfließt. Es ist fast ein überschäumendes Glück. Sie sehen ja auch, der Buddha nimmt auch dieses Wort Glück, genauso wie er das Nibbanam aus dem Sprachgebrauch seiner Umgebung nahm. Selbst wenn das Nibbanam teilweise nur als Wohlbefinden, Wunschlosigkeit aufgrund eines körperlichen Befindens war, genauso übernahm er ja auch das Wort Glück, Sukham, nicht wahr? Auch das war das Glück der Sinnenfreuden. Und doch sagt er auch, Nibbanam ist das höchste Glück. Denn wir sind ja Wesen nun, die das Glück suchen. Also das Glück ist schon ein Erleben. Und gerade in den göttlichen Zuständen. Wenn Sie einmal so weit sind, dass Sie wirklich sich voll tiefster Freundschaft gegen alle erfüllt fühlen, dann ist das ein Glückszustand. Zuerst ein Glückszustand. Und der Friedenszustand ist die Krönung dann. Also erst ist es ein Glück. Und fast ein überschwängliches Glück, was über den Menschen kommt. Sie erinnern mich an Udanam. Da wird geschildert, wie ein Mönch allein im Walde sitzt und immer nur in die Worte ausbricht. Welch ein Glück. sonst gar nichts. Welch ein Glück. Und die anderen denken sich, was hat denn der? Und in Wirklichkeit hat er nichts anderes gehabt, als einfach die Vorstellung, ich habe den Buddha, einen Buddha gefunden, ich habe seinen Dhammo gefunden. Welch ein Glück! Es sind das wunderbare Meditationen, die man fraglos pflegen sollte. Es ist das Glück des guten Freundes, den man gefunden hat. Auch das ist die Frucht eines ganz vorzüglichen Wirkens, möchte man sagen. Mehr als hätte man Millionen. Ist der Nibbana-Zustand vorstellbar, auch wenn man ihn selbst nicht erreicht hat? Diese Frage beantworten die heiligen Texte mit einem sehr schönen Gleichnis. Als einer der Mönche einen Lehrvortrag über das Nibbana hielt, wurde er gefragt, ob er denn selbst schon ein Heiliger sei und diesen Zustand erlebt habe. Der Betreffende musste zugeben, dass er kein Heiliger ist und brachte seinen Freunden zur Erklärung folgendes Beispiel. Nehmt an, es wäre da an einem Wege ein Brunnen, es wäre da aber kein Wasserkrug mit einem Seil, und ein Mann käme herbei, von Hitze gequält, erschöpft, ermüdet, lechzend, durstig. Der erblickte den Brunnen und er wüsste auch, es ist Wasser drin, aber er vermöchte es doch nicht mit dem Körper zu berühren. Ganz ebenso habe auch ich der Wirklichkeit gemäß in rechter Weisheit wohl gesehen, dass die Aufhebung des Werdens das Nibbana ist. Aber ich bin kein Heiliger. Das will sagen, man braucht nicht in einen Brunnen hinabgestiegen zu sein und das in ihm befindliche Wasser zu berühren, um zu wissen, dass der Brunnen Wasser enthält. In gleicher Weise vermag einer schon am Anfang des Weges die Herrlichkeit des großen Friedenszustandes des Nibbana zu ahnen, auch wenn er ihn selbst noch nicht in seiner ganzen Fülle und Weite gekostet hat. Denn auch das Nibbana-Erlebnis kommt nicht urplötzlich. Alles hat seinen Anfang. Der mächtigste Fluss beginnt als winziges Rinnsal, das schwerste Gewitter mit einer kleinen, sich zusammenballenden Wolke. So auch nimmt das Nibbana-Erlebnis als das Erlebnis des großen Friedens seinen Anfang mit einem ersten friedvollen Verweilen, einem Zustande des nicht mehr streiten Wollens. So fangst du schon an. Das ist das, was Sie ja auch sagen, nicht, wenn es einem gelingt, mal ganz still und friedlich dazusetzen. Wissen Sie, es sind das zwei Arten der Erlebnisse, dieses überschäumende Glück auf der einen Seite und das stille, friedvolle Verweilen auf der anderen. Es hängt wohl von der Art der Betrachtung ab, die man eben pflegt. Interessant ist für mich, schön ist hier auch im Gleichnis, wie es heißt, da kommt ein Mann herbei, von Hitze gequält, erschöpft, ermüdet, lechzend, durstig. Das sind ja wir eigentlich, wir, diese samsarischen Wesen, erschöpft, müde, durstig. Und wir erblicken nun diesen Brunnen des Friedens. Möchten so gern von diesem Wasser trinken. Es ist auch in den Magadio Sutta, kommt ja das auch vom Sonnenbrande gebraten und so weiter. Das sind die samsarischen Wesen, die als müde, erschöpfte Wanderer den Weg zur Buddha-Lehre finden.
Warum darf das Wasser nicht berührt werden?
Weil die Buddha-Lehre noch zu sehr in abstrakten Begriffen stecken bleibt, ohne lebendig zu werden. Lebendig ist sie nämlich dann, wenn man nicht nur die Worte, die man gelesen hat, wiederholt, sondern wenn man versteht, die Buddha-Lehre wie einen Diamanten unter den verschiedensten Aspekten funkeln zu lassen. Dass man sie selber wieder neu entdeckt, es ist genau das Gleiche, was man gelesen hat. Es ist nichts anderes, als was ich gelesen habe. Aber wenn man es versteht, mit eigenen Worten wieder von einer anderen Seite die Sache anzugehen, dann lebt sie. Und dann wird sie auch immer mehr und mehr zum Glück. Gibt es für den buddhistischen Heiligen einen besonderen Namen? Der Tathagata. Und was heißt Tathagata wörtlich? Der so gegangene, und in freierer Übersetzung wird er genannt ein Vollendeter. Ja, er wird ein Tathagata genannt, ein Vollendeter, der als der wahre Mensch, der Aryapugala heißt das in Pali, der Aryapugala mit heilig gewordenem Selbste verweilt oder mit göttlich gewordenem Selbste verweilt. Das ist der Arahat. Übrigens, das wissen Sie, da könnte man auch noch, das möchte ich jetzt nur einschalten, ein Buch über dieses Wort Pugana schreiben. Diese Rede da, wo ich gestern zitiert habe, wo es heißt, wie der harmverursachende Mensch auf dem Wege der Entfaltung der Metta über seine schlechten Willenstendenzen hinwegkommt, da heißt es immer der harmverursachende Pugalo. Wie der auf dem Wege der Entfaltung der Metta zu einem gütigen Pugalo wird. Also da ist immer dieser Pugalo-Begriff, der ja, wie gesagt, im heutigen Buddhismus, den finde ich überhaupt nicht mehr. Der wird völlig gleichgesetzt mit Sakaya, mit Persönlichkeit. Was sagt der Buddha von einem Vollendeten? In feierlicher Weise erklärt der Meister von einem Vollendeten, der seine Zuflucht zu sich selbst genommen hat, er sei tief, unermesslich, unergründlich, gleich wie etwa der Ozean. Er und nur er ganz allein hat zu dem alle Erkenntnis unzugänglichen Kern der Wirklichkeit in sich selbst zurückgefunden. Damit erfährt er sich in seinem wahren Wesen als das ganz andere, das dieser Welt der Vergänglichkeit als höchste Wirklichkeit gegenübersteht. Deshalb treffen auf ihn auch keinerlei Begriffe, die aus der Erscheinungswelt abgezogen sind, mehr zu. Es wäre falsch zu sagen, er ist, es wäre ebenso falsch zu sagen, er ist nicht. Auf einem Vollendeten angewandt wäre beides ohne Sinn. Das ahnte auch schon Meister Eckhart, wenn er sagt, kein Ding ist der Seele so unbekannt wie sie sich selbst. Darum hat sie nichts, womit sie sich erkennen könnte. Daher weiß sie alles andere, nur sich selber nicht. Von keinem Ding weiß sie so wenig wie von sich selbst. Freilich, solange ein Vollendeter lebt, ist er nicht ohne Persönlichkeit. Als höchster der Götter und Menschen ist er zwar noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Warum kann man nicht sagen, ein Vollendeter ist? Ich meine jetzt einen Vollendeten zu Lebzeiten. Warum kann man nicht sagen, er ist? Das Wort ist es von der Kobola Sein abgeleitet, nicht wahr? Und dann ist es wirklich, es bezieht sich nur entweder, ich sage, ich bin ein Sehender, Hörender, Riechender, Schmeckender, Tastender, Denkender, ein anderes Sein gibt es nicht. Man kann aber auch nicht sagen, er ist nicht, nicht wahr? Weil er irgendwie noch da ist, nicht wahr? Es trifft tatsächlich auf seine Tathagata-Natur, auf seine Buddha-Natur kein Wort mehr zu, was aus der Erscheinungswelt abgezogen ist. Besteht ein Unterschied zwischen dem Nibbana-Zustande eines Heiligen bei Lebzeiten und dem nach seinem Tode? Der Mahatera schreibt doch einmal, ihr fragt immer, was ein Tathagata ist, was ein Heiliger ist, oder was ihr sein werdet, wenn ihr ein Tathagata seid, das Gleiche, was ihr jetzt seid. Nur eben Durst erloschen, friedvoll geworden, im Grunde das immer das Gleiche, ob mit einem Körper oder ohne einen Körper. An ihm selber ändert sich nichts. Und an uns selbst wird sich auch nichts ändern, wenn wir je von uns sagen könnten, dass wir ein Tathagata geworden sind. Die heiligen Texte treffen folgende Unterscheidung. Das mit einem Rest von Beilegungen, Persönlichkeit behaftete Nibbana, ist das große Erlebnis eines Heiligen während seines Lebens. Das ohne einen Rest von Beilegungen, Persönlichkeit behaftete Nibbana, ist der erhabene Friedenszustand eines Vollendeten nach seinem Tode. Wie ihr Jünger, jetzt kommt dieses herrliche Gleichnis, wenn der Stiel eines Mangofruchtbüschels vom Baume losgeschnitten wird, alle Mangofrüchte, die am Stiele hängen, diesem nachfolgen, ganz ebenso, ihr Jünger, verhält es sich mit dem Körper eines Vollendeten, dessen Wille zum Leben vernichtet ist. Solange sein Körper besteht, werden Götter und Menschen ihn sehen. Aber nach dem Vergehen seines Körpers, nach seinem Lebensende, werden Götter und Menschen ihn nicht mehr erblicken. Hier wird also der Körper mit seinen Empfindungen und Wahrnehmungen mit dem Mangofruchtbüschel verglichen, sein Wille zum Leben mit dem Stiele dieses Büschels, der Vollendete selbst aber mit dem durch das Abschneiden des Büschels samt Stiel nicht berührten Mangostamm verglichen. Er selbst bleibt auch nach dem Tode der gleiche, der er von Ewigkeiten her war, nämlich ein unaussprechbares, unnennbares, unbeschreibbares. Verehre die großen Herren, die über alle Bande hinübergekommenen, die völlig Erloschenen, die Unermesslichen. Ganz im Einklang damit sagt Meister Eckhart, dort entschwinde der Seele sogar ihr Eigenwesen als Seele, indem sie diese Bezeichnung ja nur führt, sofern sie dem Leibe Leben gibt und diesem Form ist. Daher heißt sie dort nicht mehr Seele, ihr Name ist unermesslich Wesen. Angelus Silesius aber sagt, ich selbst bin Ewigkeit, wann ich die Welt verlasse, um mich in Gott und Gott in mich zusammenfasse. Strahlen Nibbanas scheinen hindurchzubrechen, wenn in den heiligen Texten von einem vollendeten nach dem Tode gesprochen wird. Kein Maß gibt es für den, der fortgegangen. Beschreib ihn, wie du willst, es trifft ihn nimmer. Wo alle Dinge restlos sind vernichtet, sind alle Pfade auch der Rede zugeschüttet. Kann man für den Nibbana-Zustand eines Heiligen nach dem Tode ein Gleichnis geben? Das ist unendlich wichtig, wenigstens die wenigen Fingerzeige, die der Buddha gegeben hat, und es gibt ja Fingerzeige, deutliche Fingerzeige, dass man sich diesen Nibbana-Zustand wenigstens insoweit vorstellt, dass er überhaupt vorstellbar ist. Der Mahatera sagt immer, man muss sich ihn überhaupt als das Nibbana zu Lebzeiten vorstellen. Das andere ist natürlich unvorstellbar, aber man muss sich das Nibbana zu Lebzeiten vorstellen, und zwar so anschaulich, dass eben der heiße Wunsch in uns sich erhebt, diesen Zustand erreichen zu wollen. Aber wie gesagt, ein sehr berühmtes Gleichnis von der Lampe. Was besagt dieses Gleichnis? Die Weisen erlöschen wie eine Lampe, heißt es in den heiligen Texten. Und anderen Orten wird gesagt, wie das Erlöschen einer Lampe war die Lostrennung seines Geistes. Eine Lampe erlischt, wenn Öl und Docht verbraucht ist und neuer Brennstoff nicht zugeführt wird. Dann verschwindet nicht die Lampe, sondern die Flamme löst sich los und wird unsichtbar. So auch beim sterbenden Heiligen. Die Lebenskraft ist verbraucht, der Körper fällt auseinander, das Panzerkleid seiner Persönlichkeit zerbricht. Nicht der Vollendete geht fort, wie es dem oberflächlichen Auge scheinen mag, sondern die Persönlichkeit fällt von ihm ab, löst sich von ihm los, wie die erlöschende Flamme von der Lampe. Wie die Lampe, wenn sie nicht mehr brennt, als erloschen gilt, so auch gilt ein Vollendeter, wenn er die Maske seiner Persönlichkeit abgeworfen hat, als erloschen. Ebenso aber wie die Lampe auch nach ihrem Erlöschen in völliger Unberührtheit und Unversehrbarkeit dasteht, so auch bleibt ein Vollendeter durch das Wegfallen seiner ihm völlig wesensfremden Persönlichkeit unberührt, er ist wie die Lampe erloschen. Das sind diese Gleichnisse, muss man natürlich meditativ für sich selbst verarbeiten. Gibt es Gleichnisse, die von einer anderen Warte aus, wie gesagt, von einer anderen Warte jetzt aus, und darin beruht nämlich auch die Schwierigkeit für die meisten, den Zustand eines Vollendeten nach dem Tode verdeutlichen. Gleichnisse, die von einer anderen Warte aus, als das Gleichnis von der Lampe, den Zustand eines Heiligen nach dem Tode verdeutlichen. Es ist nämlich wieder unter einem ganz anderen Aspekt jetzt. Es sind die verschiedenen Gleichnisse vom ausgehenden Feuer, die für den alten Inder, der es gewohnt war, das Wesenhafte von seiner Erscheinungsform zu treffen, leicht verständlich waren. Diese Gleichnisse vom Feuer haben nämlich auch zum großen Teil zu der heute bestehenden nihilistischen Auffassung geführt. Und Sie erinnern sich auch, der Mahatera schließt ja auch sein Kapitel über Nibbana mit dem großen Feuergleichnisse ab, wenn Sie sich erinnern. Warum sind sie aber für den Abendländer nicht einfach zu verstehen? Die Feuergleichnisse. Nicht das Gleichnis von der Lampe, sondern die Feuergleichnisse. Warum sind sie nicht leicht zu verstehen? Und das ist nämlich die große Klippe, für die allermeisten hat einen völlig anderen Anblick des Feuers, wie es der alte Inder hatte. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn Sie irgendwie jemals in Debatten kommen mit anderen, dann wird Ihnen immer das Feuergleichnis entgegengehalten. Also sind diese Gleichnisse vom Feuer für uns schwer zu verstehen? Ja. Warum? Weil der moderne Mensch vom Feuerelement eine völlig andere Vorstellung hat, als es beim alten Inder der Fall war. Der erstere, also der moderne Mensch, ist es gewohnt, in der Erscheinung des Feuers nur eine chemische Verbindung von Brennmaterial und Sauerstoff zu sehen. So ist es doch. Und sonst nichts. Erlischt das Feuer, so ist die chemische Verbindung aufgehoben. Das Feuer ist für ihn vernichtet. Das ist die moderne Auffassung. Und daher kommen dann alle Irrtümer. Ganz anders war aber der alte Inder. Ihm galten Flamme und Hitze nur als Erscheinungsform des an sich unergründlichen Feuerelementes, wobei Brennmaterial und Sauerstoff als bloße Nahrung dienten. Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, dass mit dem Erlöschen des Feuers die ihr zugrunde liegende unsichtbare Feuernatur in keiner Weise berührt wird. Das Aufflammen und Erlöschen des Feuers bedeutet für den Inder der alten Zeit kein Entstehen und Vergehen, sondern das bereits vorhandene Feuer wird dadurch sichtbar oder unsichtbar. Das sagt Erich Frauweiler, also nicht der Mahatera. Also insofern genau das Gleiche. Der moderne Mensch, wenn der Buddha den Vollendeten, das Eingehen in das Parinibbana mit dem Ausgehen des Feuers vergleicht, dann sagt der moderne Mensch, das Feuer ist vernichtet. Und dadurch ist auch der Vollendete mit vernichtet. Während in dem Augenblick, wo man aufbaut auf den Vorstellungen des alten Inders, für den eben Flamme und Wärme und Hitze nur Erscheinungsformen eines an sich unergründlichen Wesens waren, sieht die Sache völlig anders aus. Das Feuer ist in seiner wahren Natur, ist, schreibt der Mahatera, in irgendeiner Weise, auch wenn es erloschen ist. Es ist nirgend und überall, denn nirgends kann es gefunden werden und doch lauert es überall auf die Bedingungen seines Eintrittes in die Welt. Das sind Worte des Mahatera. Man möchte sagen, genauso wie wir. Wir können auch nicht gefunden werden, aber kaum wird uns ein Körper entrissen, lauert unser Durst schon gierig wieder einen neuen Keim zu ergreifen. Aber darin beruht die ungeheure Schwierigkeit für den Abendländer. Auch der Mangobüschel ist leichter. Da bleibt der Mangostamm übrig. Nicht wahr? Da ist etwas, was er sehen und greifen kann. Bei der Lampe bleibt die Lampe übrig, die Flamme erlischt. Aber hier ist es von einem ganz anderen Aspekt die Sache betrachtet. Trotzdem meine ich, muss man es bringen, selbst in einen Katechismus, weil es eine der berühmtesten Gleichnisse sind, die überhaupt es im ganzen Kanon gibt, diese Feuergleichnisse. Und weil darin die große Klippe ist für den Europäer. Das sind natürlich alles Dinge, die man wirklich selbst meditativ verarbeiten muss. Es sind Fingerzeige, die auf den Zustand eines Vollendeten nach dem Tode hindeuten. Gibt es dafür Aussprüche in den Upanishaden? Also für dieses Erlöschen des Feuers. Ja, hier seien nur zwei Aussprüche angeführt. Wie Feuer eingekehrt in seine Heimstatt unsichtbar fortbesteht nach seinem Wesen und in der Reibholzheimstatt neu aufleuchtet, so flammt es in beiden gleich im Leib aus. Das ist aus der Botschaft des Buddha. Gibt es ja viele Stellen. Brahman, das ist eben das jenseits der Erscheinung liegende Weltwesenhafte, ist seiner Natur nach reines Denken vergleichbar dem Feuer, nachdem es den Brennstoff verzehrt hat. Aber da sieht man doch immer die Realität der Feuersubstanz, die damals eben als selbstverständlich angenommen worden ist. Ist diese Auffassung auch im Abendlande bekannt? Gibt es auch im Abendlande jemand, der diese Auffassung vom Feuer vertritt? Ja, es war kein geringerer als Meister Eckhart, der die wahre Natur des Feuers von seiner Erscheinungsform zu trennen verstand. Eine Stelle aus dem Mahatera jetzt. da, wo das Feuer in seiner wahren Natur ist, ist ja ungeheuer von einem Meister Eckhart, der das sagt, da brennt es und versehrt es nicht. Nur die Hitze, die vom Feuer ausströmt, die brennt hinieden. Doch wo die Hitze noch in der Feuernatur beschlossen ist, da brennt sie nicht und ist unschädlich. Und doch steht sie auch da, wo sie noch im Feuer beschlossen ist, der wahren Natur des Feuers so fern wie der Himmel der Erde. Gewaltige Lichtblicke von so einem Mann, dass man wirklich denken könnte, er ist ein wiedergeborener alter Inder. Wie lautet das Feuergleichnis des Buddha? Es gibt im buddhistischen Kanon viele Stellen, die das Erlöschen des Feuers als Gleichnis für das Erlöschen eines Heiligen nehmen. Gerade weil der alte Inder von der Gewissheit durchdrungen war, dass mit dem Erlöschen der Flamme die unsichtbare Feuernatur völlig unberührt bleibt, waren Gleichnisse dieser Art für ihn überaus lebendig und anschaulich. So heißt es beispielsweise im Udana: Gleich wie man den Weg des vom Schmiedehammers ausgelösten Funkens nicht kennt, der zerglühend nach und nach verschwindet, ebenso ist nicht zu erkennen der Weg der vollkommen Erlösten, die über die Flut der Fessel der Sinnenlust hinübergekommen sind und die unerschütterliche Seligkeit erreicht haben. Aber die dem ausgehenden Feuer entlehnte Vorstellung des Erlöschens fand nicht nur Anwendung auf den Heiligen, nachdem er seinen Körper mit dem Tode abgelegt hat, sondern auch schon zu Lebzeiten. Also nicht nur für das Parinibbana, sondern sogar zu Lebzeiten sprach man von einem Heiligen mit dem Beispiel des ausgehenden Feuers. Weil der Buddha mit seiner vollen Erwachung die Flammen der Gier, des Hasses und der Verblendung zum Erlöschen gebracht hatte, deshalb rief ja auch eine Gottheit, als sie ihn erblickte, aus: Da sehe ich fürwahr einen Brahmanen, der schon lange völlig erloschen ist. Da wird doch völlig klar, was gemeint ist. Er ist da in seiner Persönlichkeit, er strahlt die Freundschaft, er strahlt das Mitgefühl aus und doch ist er völlig erloschen. Nämlich die Flammen der Gier, des Hasses und der Verblendung. Und von sich selbst erklärt der Meister: Mit dem Mönchsgewande bekleidet wandere ich als ein Heimloser mit völlig erloschenem Selbste, ohne mich von der Menschengier beschmutzen zu lassen. Ein auf solche Weise Erloschener brennt nicht mehr, er hat das Glück in sich selbst gefunden. Erloschen an ihm ist nur das, was ihn verunreinigte und beschmutzte. Erloschen ist sein dürstender Wille, und damit alles Leid, was in dieser sein Wille brachte. Nur weil der Buddha für sich selbst nichts mehr, absolut nichts mehr wollte, konnte er als ein völlig Erloschener unter den von Gier nach Lust brennenden Menschen zu einem Allbarmherzigen werden, der immer ihre Leiden verstand und immer einen Ausweg wusste. Also interessant ist dabei dieser Ausdruck des Erlöschens nicht nur für das Parinibbana, also die Nibbana-Sphäre nach dem Tode gilt, sondern schon zu Lebzeiten eines Heiligen angewendet wurde. Der Mahathera zitiert ja gerade im Glück die Botschaft des Buddha ganze Seiten lang. Wunderbarste Stellen, die nur von dem Erlöschen des Heiligen zu Lebzeiten und nach seinem Tode sprechen. Wie heißt das Reich, in das die Vollendeten nach dem Tode ihres Körpers untertauchen? Nibbana Dhatu. Es gibt nämlich dreierlei, und das müssen wir uns schon merken. Das Nibbana bei Lebzeiten. Und wenn wir uns eine Vorstellung machen wollen, und ich wiederhole hier nur die Worte des Mahathera, müssen wir uns immer den Nibbana-Zustand bei Lebzeiten vorstellen. Denn den können wir uns noch irgendwie vorstellen. Dann das Parinibbana, der Zustand eines Vollendeten nach dem Tode, frei von Persönlichkeit. Und als drittes die Nibbana-Sphäre, Nibbana-Dhatu. Davon steht in der buddhistischen Weisheit am Schluss, behandelt der Mahathera, Nibbana-Dhatu, die Nibbana-Sphäre, der Bereich der Wesenheiten, sich vielleicht erinnern. Es ist die Nibbana-Sphäre, von der der Buddha sagt, sie sei die Stätte der dahingegangenen erwachtenden Kreislauf entfahren. Gibt es eine Aussage des Buddha über diese Nibbana-Sphäre? Wenn es auch unmöglich ist, über die Grenzen möglicher Erfahrung übersteigende Nibbana-Sphäre etwas Positives auszusagen, so sehen wir doch in den heiligen Texten das Bemühen des Meisters, uns zumindest einen Fingerzeig zu geben, in welcher Richtung jene letzte und unerschütterliche Zuflucht zu finden ist. Es gibt einen Bereich, wo nicht Erde und Wasser ist, nicht Feuer noch Luft, nicht das Gebiet des grenzenlosen Raumes, noch das Gebiet des grenzenlosen Bewusstseins, nicht beides Mond und Sonne. Wenn du die Unreinheit austreibst, wirst du frei von allem Schmutz ins wunderbare, ins erlesene Land Nibbana gelangen. Das ist alles die Nibbana-Sphäre. Denn nicht mit solchen Vehikeln wie Elefanten, Maultieren, Pferden gelangt man ins unbetretene Land, wohin mit wohlbezähmtem Selbst der Bezähmte geht. Ich werde zum Unbeweglichen, zum Unerschütterlichen gehen, mit dem nichts im Vergleich gesetzt werden kann. Für den, der seinen Körper, seine Rede und sein Denken beherrscht, gibt es nach dem Tode eine Schutzstätte, ein Versteck, ein Eiland. Nicht müde wird der Meister im Preise jener einzigen Zuflucht, jener letzten unerschütterlichen Sicherheit, die es für die Wesen gibt. Das wahre, ihr Jünger, will ich euch zeigen, und das andere Ufer, und das Feine, und das Unverwelkliche, und das ewige Duam, das Unauflösliche, das Unsichtbare, das Friedvolle, das Todlose, das Hocherhabene, das Wonnevolle, das Fehlen des dürstenden Willens, die Geborgenheit, das Wundervolle, das Erstaunliche, das Nibbana, die Rein, das Eiland, das Versteck, Schutzstätte und den Weg dazu will ich euch zeigen. Gibt es für ein in die Nibbana-Sphäre eingetauchtes Wesen die Möglichkeit eines Rückfalles in den Samsara? Sie glauben nicht, wie oft diese Frage gestellt wird. Ja. Ist die Frage klar? Gibt es ein in die Nibbana-Sphäre eingetauchtes Wesen oder untergetauchtes Wesen die Möglichkeit eines Rückfalles in den Samsara? Es gibt viele Gründe, weshalb ein solcher Rückfall unmöglich ist. Hier seien nur zwei davon angeführt. Das beglückende Wissen um die Vollendung besteht nach dem Buddha in der unerschütterlichen inneren Gewissheit, den dürstenden Willen als den zu neuer Geburt führenden Kanal zum Werden vernichtet zu haben. Vernichtet ist das frühere Werden, ein neues Werden gibt es nicht. Reizfrei ist der Geist gegenüber einem zukünftigen Werden geworden. Diese, die den Keim vernichtet haben, denen kein Wille mehr wächst, die Weisen erlöschen wie diese Lampe. Damit ist für ihn der Kreislauf der Wiedergeburten beendet, die Flammenglut des Durstes, die der Heilige für immer zum Erlöschen gebracht hat, vergleicht der Meister mit dem abgehauenen Stumpf einer Palme, für die es kein weiteres Wachstum mehr gibt. Das ist ein sehr häufiges Gleichnis, wie eine abgehauene Palme, die nicht mehr wachsen kann. Zweitens, in der Nibbana-Sphäre hat der Lastträger seine Last, nämlich die Persönlichkeit, abgelegt. Als ein völlig Freier gibt es für ihn keine Berührung mehr mit der Welt der Erscheinungen. Wo aber keine Berührung mit Gestalten, Tönen, Düften, Säften, Tastobjekten und Denkobjekten mehr stattfindet, da gibt es auch keine Empfindung als die notwendige Ursache jedes neu entstehenden Durstes. Das wurde ja alles hier schon gesagt. Es sind natürlich Dinge, die man letzten Endes jeder für sich durchdenken muss. Jetzt ist das Nibbana mein Selbst. Nein, vom Nibbana-Zustande, erklärt der Meister, er sei der meinem Selbste vollkommen angemessene, also absolute Zustand. Als ein Unvollendeter, als Lastträger, weiß ich mich jetzt noch weit von ihm entfernt, mittendrin in den Leiden des Samsara. weil ich den Nibbana-Zustand zwar erreichen kann, jetzt aber ohne ihn bin. Deshalb ist er nicht mein Selbst. Denn wenn er Ihr Selbst wäre, müssten Sie ihn ja jetzt haben. Sie haben ihn aber jetzt nicht. Nicht wahr? Jetzt haben wir ihn nicht. Das ist die Nibbana-Sphäre. Nicht wahr? Und das ist der Nibbana-Zustand. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die Nibbana-Sphäre, als die Stätte der Dahingegangenen erwachten, dem Kreislauf entfahrenen, ist das geheimnisvolle Versteck, das allen Wesen eine sichere Zuflucht bietet. Als Versteck aber ist sie von mir selbst ebenso verschieden, wie es die Schutzhütte für den Bergsteiger ist, zu der er zwar gelangen möchte, aber noch nicht zu ihr vorgedrungen ist. Deshalb ist die Nibbana-Sphäre nicht mein Selbst. Also, der Nibbana-Zustand ist nicht mein Selbst, weil ich ihn jetzt ja auch nicht habe. Wäre mein Selbst, müsste ich ihn ja jetzt schon haben. Es ist der Zustand des Friedens, aber nicht das Selbst. Man kann vom Zustand des Friedens sprechen. Ja, das Zustand. Kann man. Was ich, und wenn ich von meinem Selbst spreche, spreche ich immer nur von dem friedvollen Zustande. Nicht? Aber nicht von meinem eigentlichen Selbst. Was das ist, bleibt völlig unerkennbar. Genauso ist es aber auch mit der Nibbana-Sphäre. Ich möchte in die Nibbana-Sphäre gelangen, aber ich bin ja noch nicht ich. Ich bin ja jetzt ein samsarisches Wesen vorerst noch. Gibt es in der Nibbana-Sphäre eine Vielheit der Wesen oder ist dort die Einheit verwirklicht? Sie sind nicht eines so wenig, dass sie sich in ihren Beilegungen als Welt beständig gegenseitig zerfleischen. Sie sind auch nicht vieles so wenig, dass sie sich wiederum in ihren Beilegungen als Welt in allumfassender Liebe zur Einheit verbinden können. Es ist ja so, wären wir im Grunde, wie ja es die Upanishaden sagen, Tattvam Asi, das bist du, dass wir alle ein Wesen nur sind, dann könnten wir uns jetzt nicht so zu Tode hassen und gegenseitig zerfleischen. Wären wir aber eine Vielheit, dann könnten wir uns wiederum nicht in so unendlicher Liebe gegenseitig verbinden. Es bleibt eben unerkennbar. Der Buddha selbst gebraucht für die Nibbana-Sphäre als die geheimnisvolle Heimat aller Wesen folgendes wunderbare Gleichnis. So wie alle Wasserströme der Erde und der Luft sich in das Meer ergießen und das Meer doch nicht voller oder leerer wird, ebenso wird, mögen auch noch so viele Jünger den Eingang in die von Beilegungen freie Nibbana-Sphäre, Nibbana-Dhatu finden, diese Nibbana-Sphäre doch niemals voller noch leer. Wenn überhaupt, so treffen auf sie die Worte des Nazareners zu. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Der Wille ist die Wurzel aller Dinge. Das Absolute ist der Kern aller Dinge. In das Ewige, das heißt wörtlich Ewige, Duwa, tauchen unter alle Dinge. In Nibbana enden alle Dinge. Freund, es ist auch genug. Im Fall du mehr willst lesen, so geh und werde selbst die Schrift und selbst das Lesen. Nun möchte ich von Ihnen nur noch hören, was ist die eigentliche Bedeutung von Absolut? Und da schreibe ich in einer Anmerkung, das hat mir nämlich so gut gefallen, diese Worte. Die ursprüngliche und wörtliche Bedeutung von Absolut in der Pali-Sprache wie Mutto ist losgelöst. Deshalb ist also das Absolute das Losgelöste, die Tathagata oder Buddha-Natur in uns. Dieser Gedanke kommt auch im Mahayana, Eduard Conze, Buddhist Thought in India, zum Ausdruck. Jetzt geben Sie mal Acht, wie es da heißt. Wenn das Element des Buddha nicht in jedem einzelnen Wesen existierte, so gäbe es kein Verabscheuen des Leidens, noch könnte sein ein Wunsch nach Nirvana, noch das Streben nach ihm, noch der Entschluss, es zu gewinnen. Wenn nicht in jedem Wesen eine Tathagata-Natur wäre, eine Buddha-Natur, woher käme dann der Wunsch, das Nibbana zu erreichen, selbst zu einem Tathagata zu werden? Der könnte gar nicht sein, wenn nicht diese Buddha-Natur, diese Tathagata-Natur in jedem Wesen wäre. Das ist natürlich sehr schwer, gerade mit dem Feuergleichnis, aber trotzdem, wer das Feuergleichnis nicht begreift, der wird auch niemals Nibbana ersehnen können.
Nein.
Das kann man nicht. Der Matera sagt, er hat immer den Standpunkt gehabt, der Weg bestimmt sich nach dem Ziel, das ein Mensch sich steckt. Und daher ist ja auch die Bibelforscher, die sind ja alle so lebendig, so begeistert, weil ihr Ziel nämlich so einfach ist, so furchtbar primitiv, dieses tausendjährige Reich, das können sie sich aber so lebendig vorstellen, da sind die völlig durchblutet, während für uns das, besonders das höhere Ziel, gar nicht so leicht vorstellbar ist. Aber wie gesagt, es muss immerhin so vorstellbar sein, dass wir uns darauf freuen. Jedenfalls, wenn wir uns davon machen, dann haben wir, soweit es uns anlangt, bereiten den anderen Wesen keinen Harm mehr.
Nee.
Denn was wir töten, schon wenn wir gehen, nicht wahr? Schon mit unserer Nahrung, was wir alles zusammen auffressen, wir fressen ja unaufhörlich die Beilegungen der anderen Wesen auf. Also insofern sind wir dann schon unschuldig geworden und haben unseren Teil dazu beigetragen. Die meint den Bodhisattva des Mahayana.
Ja,
und danach sollte jeder den Wunsch haben, nicht sich zu erlösen, sondern selbst ein Bodhisattva zu werden. Also ein Barmherziger, der sich überhaupt nicht erlösen will. Ja. Sondern solange es Wesen gibt, solange es nur ein Wesen gibt noch, will er in dem Samsara bleiben, um diesem Wesen zu helfen. Das ist die Idee. Ein Bodhisattva will in ihrer Vorstellung, mit in die tiefsten Höllen hinein, nicht wahr? Überall, wo Unglück ist, da will er helfen. Nun ist das an sich ein sehr schöner Gedanke, aber trotzdem nicht der Wirklichkeit gemäß. Denn das wäre genauso, wenn der Buddha sich nur an Schwerverbrecher gewendet hätte. Sagen wir, höllische Welten sind ja gerade die, wo der Gier und Hass so abgründig sind, dass diese Menschen natürlich nicht reif sind für die Buddha-Botschaft. Das ist doch selbstverständlich. Denn wären sie reif, dann würden sie ja wieder Mensch werden, wenn da etwas ist. Und sie werden ja auch eines Tages wieder Mensch. Aber solange sie da sind, lodern ja die Flammen der Gier und des Hasses derartig, dass die für diesen Zustand nicht reif sind. Genauso wenig, wenn ein Bodhisattva jetzt zum Ajax käme. Nicht wahr? Der würde wohlige Empfindungen haben, des Friedens und so. Aber wenn er nachher spazieren geht, dann wird er wieder seinen Bau-Bau machen. Nicht wahr? Also so geht die Sache nicht. Es ist ein Träumen, möchte man sagen. Ein sehr schönes Träumen, ein Wunschtraum, aber so geht es nicht.
Ja.
Nicht. Es geht halt nicht. Wer wirklich reif ist für die Buddha-Lehre, der wird sie immer finden. Und wenn sie ihn der Teufel bringen müsste, der wird sie immer finden. Ich persönlich habe es ja schon öfters gesagt, bin ja der Überzeugung, aber das ist meine Privatmeinung, dass sich wirklich die Wesen eines Tages des Samsara-Schlusses, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich könnte eine andere Vorstellung nicht ertragen. Ich könnte sie einfach nicht ertragen. Und es gibt im Kanon nur eine einzige Stelle, soviel ich weiß, und das ist in den letzten Tagen Gotama Buddhas, wie nach dem Tode des Erwachten der Brahma Sahampatit sagt, es legen ab die Leiblichkeit, die Wesen, alle mit der Zeit, wie es unser Meister Buddha tat, der nirgends seinesgleichen hat. Für mich ist diese Vorstellung einfach untragbar. Ich könnte nicht existieren. Ich käme aus dem Elend überhaupt nicht raus. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, nehmen Sie mal an, es wäre so, dass alle Wesen sich, wenn auch in Millionen, erlösen würden. Wenn der Buddha das gesagt hätte, dann würden sehr wenige sich auf den Weg machen zur Erlösung. Die würden dann sagen, na, eines Tages bin ich ja doch so weiter. Und sich gar nicht vorstellen, welchen grauenhaften Leiden sie noch in den Abgründen des Daseins, in Millionen von Weltaltern vielleicht, noch durchmachen müssen. Würde er aber sagen, es erlösen sich die Wesen nicht alle, dann würde ich mich auch nicht auf den Weg machen trauen, weil ich sagen würde, mein Gott, und ich, schwaches Individuum, wie soll denn ich, da bin ich ja doch sicher bei denen dabei, die es nicht fertig bringen. Und deswegen hat er wohl die Frage nicht beantwortet. Aber ich persönlich, ich könnte es wie gesagt nicht ertragen. Das ist zu entsetzlich, wäre das. Wie auch der Buddha, die Buddha-Lehre in dieser Vorstellung, dass wenn ein Weltuntergang dann alle Wesen, überlegen Sie mal, natürlich mit der Logik ist das ja auch nicht mehr recht zu fassen, Apasaras werden, also in Bereiche erscheinen, die nicht mehr dem Weltuntergang zugänglich sind. Ja. So könnte man sagen, ist das doch wie eine große Ruhepause in den Leiden des Samsara anzusehen, die natürlich auch über die Äonen geht. Man kann das annehmen, man braucht das aber nicht anzünden. Doch irgendwie eine beglückende Ruhepause für höllische Wesen, für tierische Wesen, für gespenstische Wesen, irgendwie eine wunderbare Ruhepause. Dann müsste das goldene Zeitalter da sein. Ja. Ich könnte an sich dann nur nach dem goldenen Zeitalter kommen, wenn die Wesen eben eine solche Höhe haben, dass das eben so hinkommen. Vom Buddha selbst hören wir das eigentlich nicht. Aber das sind, obwohl es sich im Pali-Kanon befindet, und zwar in der längeren Sammlung, es sind Gesichte der großen Seher oder großer Seher. Die kann man annehmen und kann sie nicht annehmen. Natürlich kann es auch anders sein. Es könnte theoretisch auch möglich sein, dass die Wesen sich dem Weltsystem verkörpern. Das ist genauso möglich. Wenn mir das eine ist, mir so nahe und so fern wie das andere, das ist auch möglich. Aber es sind ja so schöne Vorstellungen, die ich halt so gern pflege. Irgendwie ist es ein Trost in den Leiden des Samsara. Ja.